Ah, guck mal, da kommt ja wieder so ein Kundenfax rein. So, lieber, was steht denn da drauf? Lass mir mal gucken. Lieber Rupert, urgent, Projekt an die Wand gefahren, Hilfe, Hilfe. Ah, guck mal an. Gut, dann nehme ich doch mal einen Zettel und schreibe Fax doch direkt mit zurück. Wo brennt denn? Fragezeichen. So, und jetzt hier ins Faxgerät rein. 0178. Ah, jetzt habe ich mich auch noch vertippt. Also 017. Ah, Stefan, da bist du ja.
Robert.
Hi.
Robert? Robert, was machst du bitte? Was ist das für ein Gerät, vor dem du sitzt?
Das ist ein Faxgerät. Du, ich Chatfaxe. Das ist wie ein Messenger, ne, hin und her schreiben, nur dass man das halt nicht über Slack oder WhatsApp macht, sondern dass man das GPT, hin und her faxt.
GPT-Fax oder was?
What fax? Das ist großartig.
What the fax?
Selbst wenn's brennt, ist es immer noch die Entschleunigung pur. Großartig.
Jetzt sitzt er hier schon im Faxgerät. Aber es ist ja, ich habe gestern irgendwie, saß ich in einem anderen Kontext und da konfrontierte mich jemand mit dem Stand der Digitalisierung nach Corona in der deutschen Wirtschaft. Und da erinnert mich doch hier dein Faxgerät, erinnert mich doch stark an das, was ich da gehört habe und auch gelesen. Hast du das gesehen? Da war Ende Dezember im Merger Magazin war schon wieder ein großer Artikel. Da kam der Atem des Todes irgendwie und hat allen das Leben eingehaucht in Sachen Digitalisierung, ne? Also gefühlt war ja da keine Company, die nicht irgendwie WhatsApp, Curbside Pickup, Click and Collect, was auch immer. Also es wurde ja alles Mögliche. Ja, alles Mögliche wurde losgetreten und Digitalisierung war das Ding. So. Und jetzt irgendwie gefühlt, die Rolltreppen werden wieder im Handel geölt, alle anderen Companies, vergiss mal Homeoffice und mach mal wieder so wie vorher. Aber auch in der Digitalisierung, nicht nur im Handel, sondern across the board, ist das wieder der Fall. Wir sind wieder back to square one und im Manager Magazin irgendwie, da wurde dieser Digitalmonitor nochmal zusammengefasst. Muss man sich selber mal durchlesen, aber der Knaller ist irgendwie 18 von 40 Vorständen im DAX, 18 haben überhaupt nur das Thema Digitalisierung als Incentive in ihrer Vergütung. Das heißt, der Rest, der wird nicht mal danach bezahlt, irgendwie, ob sie im Digitalisierungskontext irgendwas reißen. 5 von diesen 40 DAX-Unternehmen haben das Thema explizit im Vorstand verankert. Beim Rest ist es irgendwie eine Teilverantwortlichkeit eines existierenden Stuhls. Völliger Wahnsinn, also völliger Wahnsinn, Rückschritt. Ja. Und Holger Schmidt hier, Netzökonom, der hat so einen Digitalisierungsindex, das passt ganz gut zu dem Thema. Da tracken sie irgendwie 63 Länder nach deren Digitalisierungsfortschritt. Und da sind wir tatsächlich auf Platz 19 von 63, also 19.
Ja, eh schon nicht 63. So toll, ne?
Eh schon nicht toll und vor allen Dingen Tendenz sinkend. Vorne sind so Dänemark, USA, Schweden, Singapur und wir sind dann auf Platz 19, weit, weit, weit abgeschlagen von der Top-Liste, von den Top-Plätzen, in die wir aus meiner Sicht hinein gehören sollten. Und das Schlimmste ist, genau auf drei Dimensionen sind wir rückläufig. Digitale Geschäftsmodelle, digitale Qualifizierung der Leute, der Mitarbeiter und digitale Innovation bzw. Forschung. Das sind drei Zukunftsthemen, Geschäftsmodelle, Mitarbeiter und innovative Themen. Und gerade auf diesen dreien sind wir rückläufig und kommen mit einem Minuswert jetzt aus der Pandemie.
Oh Mann.
Also Stichwort Faxgerät qualmen. Also da kannst du
dir... Da bin ich ja voll im Trend.
Ja, also aber ganz im Ernst, ne? Ich meine, das ist natürlich bitter, weil es ja eigentlich intellektuell keinen Zweifel daran geben sollte, dass das ein Thema ist, was die Zukunftssicherheit irgendwie maßgeblich beeinflusst. Hast du aber einen Reim drauf, warum das in Deutschland so miserabel alles ist?
Du, das klingt ja erstmal wie das Nachfolgebuch von Peter Thiel, nicht Zero to One, sondern One to Zero. Geht auch in die andere Richtung.
Waren wir schon auf 1, oder?
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich dachte mal, zumindest haben wir uns ein bisschen von der Null wegbewegt, dachte ich. Ja. Naja. Aber ey, gut, ich hatte tatsächlich mal in letzter Zeit mir mal die DAX-Verteilung angeguckt. Und ich hatte mich mal das mir mal gegeben, wann die gegründet wurden. Und jetzt, Achtung, bitte an der Armlehne festhalten. 21 der 40 DAX-Unternehmen wurden im 19. Jahrhundert gegründet, ne? Die jetzt nicht im Mathe-LK waren, 19. Jahrhundert, also zwischen 1800 und 1899. Und 24 der 40 DAX-Unternehmen wurden noch vor dem Ersten Weltkrieg gegründet, also als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Also richtig alte Unternehmen. Und nur 4 Unternehmen sind wirklich, kann man eigentlich dem Digitalbereich zuordnen. Ne? Also, und da ist die Telekom auch schon mit dabei. Ne? Also da war schon ein bisschen großzügig 4. Und dann habe ich das mal mit den USA verglichen und dann im Vergleich dazu wurden nur 7 von 40 Unternehmen im 19. Jahrhundert gegründet. Und es gibt insgesamt 12 Digitalunternehmen, die zu den Top 40 gehören. Ne? Also viel jünger, viel frischer, anders strukturiert. Na, und auf der einen Seite natürlich Wahnsinn, dass man so langlebige Unternehmen in Deutschland hat, na, aber so an diesem Nimbus ihrer Unverwüstlichkeit, weißt du, ich meine, da zehren die gefühlt immer noch so ein bisschen nach dem Motto, ey, uns gibt es jetzt hier schon 140 Jahre, wir haben schon Ersten, Zweiten Weltkrieg überlebt, ne? Digitalisierung, ganz ehrlich, ist auch nichts anderes als die nächste Welle. Und ich glaube halt irgendwo, dass da auch so die Veränderungsbereitschaft erwächst aus so einer stabilen Zeitenlage einfach nicht, ne? Du bewegst dich, wenn du musst. Pandemie, alles wird dich gemacht, du musst. Aber du gehst nicht freiwillig, ne?
Ja, okay, also ich meine, gut, akzeptiert, ne? Wir haben ältere Companies und wir haben eine alte Kategoriestruktur sozusagen von mir aus, ne? Wir kommen eher aus der Industrie, sehr ingenieurlastig, Automobil und so weiter. Aber selbst in diesen, ich sag mal, vermeintlich auf den ersten Blick entfernteren Kategorien zum Thema Digitalisierung, ist aber ja natürlich Digitalisierung hochrelevant. Also nimm nur mal das Beispiel Automobilbau, was eine deutsche Kernkompetenz ist und sozusagen das Rückgrat oder zumindest ein großer Begründer unserer wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte war. Da haben wir völlig verpennt, dass das Thema nach vorne nicht mehr das optimierte Spaltmaß ist und das Nappa-Leder der Bezüge und der dramatisch aussehende Kühlergrill, sondern dass wir über Elektromobilität sprechen, über andere Antriebsformen und vor allen Dingen über Software. Ne, das ist Software auf Rädern mit einer guten Batterie und damit ganz andere Kernkompetenzen in einer Industrie, in einer Kategorie, die uns ursprünglich mal gefühlt gehört hat. So, und wir haben völlig verpasst zu erkennen, dass da etwas auf uns zukommt, was ein kompletter, ich sag mal, Pivot ist, wenn man so will, innerhalb unseres an sich ja bekannten Rahmens Automobilbaus. So, und jetzt kommen die anderen und machen das und haben Software und wir lachen immer noch über Spaltmaße und regen uns immer noch über die schlechte Qualität der Innenausstattung auf und verkennen immer noch, dass das aber viel leichter für die nachzuziehen ist. Das Spaltmaß lässt sich viel leichter nachziehen und das Leder oder was auch immer in der Inneneinrichtung, als es jetzt uns gelingt, Software zu entwickeln und vor allen Dingen nicht mehr Benzinmotoren zu bauen, sondern Elektroantriebe, Batterien. Ne?
Aber guter Punkt, weil das bringt mich zu meiner zweiten These, warum das einfach so ist, weil Tesla ist ein gutes Beispiel. Ich meine, von wem wurde es gegründet? Von einem Südafrikaner, in Südafrika geborenen Typen, der aus sehr armen Verhältnissen kommt, der in die USA geht und dadurch wirklich es nach oben schaffen will und einfach die Dinge reißen will, ne? Und vorher Digitalunternehmer war. Ne? Der hat vor X.com gegründet und das wurde dann zusammen gemerged mit PayPal. Also der hat von Natur aus in Code, Software und so weiter gedacht. Und ich habe mir in dem Kontext auch mal die Managerstruktur in den Vorstandsebenen angeschaut. Ne? Und nur 15% kommen wirklich aus der Arbeiterschicht oder der klassischen Mittelschicht, wo sich wahrscheinlich die meisten zuordnen würden. Ne? Und das heißt also Leute, die noch irgendwie nicht mit dem Silberlöffel im Mund geboren wurden, die was reißen wollen, die vielleicht irgendwie nach oben kommen möchten, die schaffen es gar nicht, eben in die Etagen und die vielleicht auch mal gewöhnt sind, Dinge halt irgendwie so durchzuboxen. Und über 50% der Leute kommen wirklich aus dem Großbürgertum. Also wirklich super wohlhabend, hohes Vermögen, hohe Einkommen. Und wenn du aus diesem Kontext kommst, da bist du halt viel mehr auf, ich bewahre die Dinge, Gesichtswahrung, lieber verwalten, nicht zu viel riskieren, nicht alles gegen die Wand fahren. Ne? Also die kommen aus einem ganz anderen sozialen Kontext mit ganz anderen Werten und auch mit ganz anderen Ambitionen daran, ne? Und ich will jetzt gar nicht sagen, alles schlecht oder scheiße. Ne? Irgendwie haben es ja die Deutschen geschafft, langlebige Unternehmen zu schaffen, was ja an sich auch gut ist. Heißt aber auch umgedreht, dass dieses Verwalten und dieses eben nicht neu denken und diese Transformationsbereitschaft, die ist eine viel geringere, einfach schon aus der sozialen DNA heraus, als es vielleicht das beispielsweise bei Tesla der Fall war. Ne?
Ja, wir sind schon irgendwie gefühlt, sind wir sehr, sehr gut in inkrementeller Innovation. Ne? Uns gelingt es ja, total. Gut, durch Akribie und ingenieurwissenschaftliche Genauigkeit, Analysen, uns gelingt es gut, Dinge endlos zu optimieren. Wo wir uns schwer tun scheinbar, ist tatsächlich sozusagen eine disruptive Innovation, ne? Quantensprünge, ganz neue Lösungsräume zu betreten. Da tun wir uns, ja, ich weiß nicht, ob man das kreativ nennen kann, aber es ist sicherlich auch hat eine kreative Komponente. Es ist zumindest etwas, was mit Mut konnotiert. Mhm. Was interessant ist, wir kommen aus einem starken Mittelstand. Das ist ja eigentlich sozusagen das, ja, was in Deutschland so das große Erfolgsgeheimnis unserer wirtschaftlichen Entwicklung war. Und nach dem Krieg so viele tolle mittelständische Gründer, die diese Innovationskraft hatten, denen es gelungen ist, mit Mut und Unternehmergeist Dinge aufzubauen, die bis heute halt auch toll prosperiert haben. Jetzt ist aber die große Frage, was ist denn eigentlich das Problem? Was stimmt denn da kulturell vielleicht nicht, dass es uns jetzt nicht gelingt, diese Innovationskraft fortzusetzen? Hm. Und nicht nur in der Rille zu optimieren, sondern tatsächlich auf diese Tektonik der Zukunft zu reagieren und auch mit Mut den nächsten Lösungsraum aufzustoßen.
Also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Deutschland ist kein Pionierland, das waren sie ja mal, ne? Im 19. Jahrhundert ganz große Technologien aus Deutschland heraus eben stark erfunden, entwickelt worden. Ne? Also Siemens, Daimler-Benz, ne? Also Deutschland war mal
ganz weit
Pionierland. Vorne, ja. Ne? Und es ist ja heute auch noch innovativ, aber halt nicht im Digitalbereich, weil das bringt mich nämlich zu meinem dritten Punkt da. Ich habe mir mal die Verteilung der Bruttowertschätzung am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mal angeguckt. Und die Industrie hat heute in Deutschland noch einen Anteil von 23%. Das kompletten Bruttoinlandsprodukt wird von der Industrie erwirtschaftet, also Maschinenfertigung, Produktion. Und wenn du das mal vergleichst mit anderen Ländern, USA hatten zum Beispiel nur einen Anteil von 18%, Frankreich sogar nur 16,8% und Großbritannien nur 17,7%. Klar, jetzt im ersten Moment dachte ich, naja, ist ja nur ein Unterschied von 6%, na, also zwischen beispielsweise Deutschland und USA. Dann habe ich mir aber im direkten Vergleich die Bruttowertschätzung von der Digitalbranche der beiden Länder angeguckt. Und in Deutschland ist zum Beispiel der Anteil von Digitalunternehmen am Bruttoinlandsprodukt 5,7%. Und in den USA, wo wir sagen, die sind uns himmelweit voraus, die haben diese riesigen Tech-Spieler, ist der Anteil 8,2%. Also da war ich schon überrascht, weil ich erst dachte, müsste eigentlich höher sein. Und für das, dass wir immer sagen, Deutschland ist in Digitalfragen von den USA abgehängt, aber eigentlich ist der Unterschied nur 2,5%. Und in der Industrie haben wir 6% Unterschied. Heißt so viel wie dreimal mehr, als im Grunde die USA uns in Digitalfragen abgehängt haben. Dann kann man ja eigentlich auch sagen, Deutschland ist in der Industrie, haben sie alle anderen Ländern um Meilen abgehängt. Und ich glaube, da liegt halt auch ein Kern des Themas, warum diese Digitalisierung einfach nicht vorankommt. Die Deutschen lieben die analogen Dinge, die physischen Dinge, ne? Es muss anfassbar sein, es muss irgendwie am Ende muss irgendwie was rauskommen, es muss irgendwie, ne, man denkt in Maschinen und in physikalischen Dingen und nicht in diesen immateriellen Dingen. Ich kann es eben nicht anfassen, es entsteht nur virtuell. Ich glaube, dass die Deutschen in weiten Bereichen in der Wirtschaft dafür einfach auch keinen Sinn haben. Und wenn du keinen Sinn dafür hast, dann treibst du es einfach nicht an.
Ja, die Frage ist aber, wie kriegt man den Sinn rein, weil den Sinn braucht man, denn die Themen sind natürlich inhärent wichtig nach vorne, denn keine einzige Kategorie wird ohne eine große Digitalisierungskomponente nach vorne prosperieren können, denn auch wenn ich das Analogste der Welt irgendwie produziere, auf dem Weg zu diesem Produkt ist Digitalisierung ein maßgeblicher Hebel und auch wahrscheinlich nach vorne selbst dieses Produkt dann an den Mann oder die Frau zu bekommen, wird auch das wird immer stärker weiter digitalisiert werden. Also insofern ist das eine Schlüsselfertigkeit und die Liebe zum Analogen darf dem nicht im Weg stehen, sonst verliere ich einen Anschluss. Und dann bin ich nicht nur der, der das analoge Produkt baut, sondern ich bin eine analoge Firma und damit bin ich ein Dinosaurier und damit gehöre ich ins Deutsche Museum oder wo auch immer hin, aber nicht mehr auf den Wirtschaftsmarktplatz. So, und wenn wir da nicht vom Spielfeld fliegen wollen, dann ist ja die große Frage, was kann man denn tun? Also was ist denn kulturell oder keine Ahnung, was sind denn Impulse? Wie kann man denn vorgehen, um den Reizstrom zu erhöhen? Große, langsame, lethargische, von mir aus auch analog selbstverliebte Organisation. Wie kriegt man den Reizstrom denn erhöht, dass die dicke Kuh anfängt zu laufen?
Also, wir haben ja enorm viel mit solchen Rahmenbedingungen irgendwie zu tun. Jetzt halte ich mal fest, jetzt wenn gleich alle BWLer und McKinseyers vom Glauben abfallen, ey, du kriegst das nicht über rationale Fakten geregelt. Ne, die Datenlage, ey, vergiss es, Mann, ist alles auf dem Tisch. Jeder weiß es und trotzdem machen es die Leute nicht. Und ich sage dir, das hat was mit Psychologie zu tun. Die Leute sind ja nicht dumm da in den Etaten. Natürlich sehen die Themen, das haben die alles auf dem Schirm, die lesen auch drüber. Aber ich sage dir, so dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist so dermaßen enorm ausgeprägt. Niemand will in der Vorstandsetage der Depp sein, der eine 150 Jahre alte Firma an die Wand fährt. Niemand will der Depp sein. Niemand will mit dem Namen damit in Verbindung bekommen ist. Und wenn du dann im Grunde eine Firma, die einfach irgendwie keine DNA in diesen Fragen hat, dann dahin bewegst, ey, da wollen die Leute schon echt 1000%ig sicher sein, dass sich das lohnt. Es geht um Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ey, ich kann es gar nicht mehr betonen. Das hat 100-mal mehr was mit Psychologie zu tun, als mit diesen klassischen Wettbewerbsdenke, rationale Argumente, Datenanlage. Das habe ich gelernt.
Ja, wobei, also ich würde ja spontan sagen, das liegt, und es gibt ja recht, ne? Und das liegt unter anderem daran, dass die meisten DAX-Vorstände Zeitverträge haben, die eher kurz- bis mittelfristig ausgelegt sind als langfristig.
Aber haben sie in den USA doch auch.
Ja, genau. Aber es ist insofern nämlich eben kein Argument, weil dann im Mittelstand aber das Problem ja genauso da ist. Also es kann offensichtlich nicht an der kurzfristigen Incentivierung liegen, denn dann würde es im Mittelstand Familienbetriebe, Unternehmen, da würde es ja genau, würde ja das funktionieren, dass man die Langfristigkeit erkennt und daraus auch die Wichtigkeit an solchen Themen zu arbeiten. Und obwohl man im Mittelstand und in den Familiencompanies langfristig denkt, gelingt es den wenigsten, über diese Brücke zu gehen. Und insofern ist es wahrscheinlich ist das Thema Angst, Unwissenheit, keine Ahnung. Also wirklich basispsychologische Phänomene greifen da, die zwischen der Erkenntnis und dem Verhalten stehen. So, und dennoch stellt sich die Frage, wie kriegst du die Nuss geknackt?
Ja.
Weil dumm sind die, wie du sagst, ne? Ist da keiner?
Nein. Also
die verstehen das, die sehen das und trotzdem sind sie irgendwie gefangen und kommen jetzt nicht richtig in Bewegung, ne?
Aber du hast ja das Beispiel mit Dynamic Pricing, glaube ich, mal mir vorhin mal so irgendwie so erzählt, wo dann einfach Abteilungen mit einer Thematik irgendwie erläutert wurden, ihnen gezeigt wurde, wie die dafür einen Sinn oder einen Wert für sich generieren. Ich glaube, das Erste, was du echt machen musst, ist, du musst diese ganzen Abteilungen befrieden und musst dafür sorgen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, wo sich alle drauf committen können, da schieben wir eine ganze Organisation an. Ich kann dir nur sagen, wie wir es immer machen. Wir versuchen initial zu einem Thema 3, 4, 5 Abteilungen, die wir später für die Umsetzung brauchen, schon von Anfang an in Board zu haben und deren Perspektiven einzusammeln, damit, wenn die Lösung kommt, die sich einfach in den Ideen und in den Erkenntnissen wiedererkennen können. Ah ja, klar, das war ja das Thema, was ich angeschoben habe. Ach, guck mal, da ist die und die Lösung dabei eben entstanden. Und du kannst dann halt zum Beispiel auch die roten Linien zwischen den Abteilungen ausfindig machen. Also zum Beispiel nenne mir 10 Leute aus verschiedenen Abteilungen und sag mir, nenne die größte Herausforderung in Digitalisierungsfragen, die wir als Unternehmen deiner Meinung nach haben. Aber nur eine. Also nicht alle, die dir einfallen, sondern nur die qualitativ wichtigsten. Also da müssen die Leute erstmal schon für sich eine Hitliste machen. Und dann sammelst du diese transparent und die clusterst du. Zum Beispiel, dann stellt jeder seine erste Herausforderung vor, dann stellt die zweite Person ihre zweite und dann sagst du, ist die ähnlich zu der ersten Herausforderung? Und wenn ja, gleiches Cluster, wenn nein, ein anderes Cluster. Und so tust du dieses große Thema Digitalisierung in kleinere Teilthemen zerlegen, machst du sie machbarer und die Leute merken, ach guck mal, da der Meier von der Abteilung XY, den ich für so einen Schwachmaten, der ist ja gar nicht so weit weg von meiner Perspektive. Oder guck mir meine Kollegin da drüben vom Einkauf an. Schau mal, die sieht sehr ähnliche Themen, wie sie auch sehen. Also die Leute merken, oh wow, wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als wir dachten. Und wir können uns auf Dinge committen und verständigen. Also tief menschliche, psychologische Themen. Und wenn du die Herausforderung mal definiert hast, dann kannst du sie halt einfach auch und als Team auch priorisiert hast, dann kannst du die auch viel leichter zur Lösung finden. Und so kannst du Themen halt anschieben. Und das hat viel mehr was mit Logik und menschlicher Empathie zu tun und weniger mit rationalen Argumenten.
Ja, ich meine, das Dynamic Pricing Beispiel ist insoweit.
Das war ein mega Beispiel übrigens. Vielleicht
erzählst weil das Ding hierbei war, dass der Einkauf damals sich das im Leben nicht hätte vorstellen können, dass man einer Technologie die Preissetzung überlässt. Ne? Das ist ja sozusagen, war gefühlt eine hoheitliche Aufgabe und da musste man über Jahrzehnte, das Bauchgefühl musste man über Jahrzehnte erarbeiten.
Ja, ja.
Ne? So, und aber als man gesehen hat in einem AB-Test, dass so ein Dynamic Pricing Algorithmus nicht nur mehr Umsatz schafft, sondern vor allen Dingen mehr Warenrohertrag, weil die meisten Preise falsch gesetzt sind, obwohl das Bauchgefühl ja so toll ausgebildet war. Als man das gesehen hat und das Thema jetzt nicht war, ihr seid doof oder Technologie nimmt Arbeitsplätze weg, sondern das Thema war, ihr setzt Technologie ein, um letzten Endes ein besseres Ergebnis auch für euch persönlich, für euren Bonus zu schaffen. Auf einmal fanden die das cool. Und guck mal, ich mache mehr Umsatz und guck mal, ich mache mehr Warenrohertrag. Und Technologie, Digitalisierung hilft mir dabei und war jetzt gar nicht Bedrohung. Und ich muss auch gar nicht verstehen, wie der Algorithmus funktioniert. Ist also hier nicht der Wettbewerb um sozusagen Klugscheißerei rund um Technologie. Es geht um die Anwendung dessen. Und auf einmal hatte man Buy-in und auf einmal haben die Leute das geliebt und auf einmal wollte jede Kategorie dieses Dynamic Pricing einführen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man sozusagen diese Angst dem Neuen gegenüber, wie man sie einfach auch auflösen kann, indem man zeigt, was man für einen persönlichen Benefit in seinem Schaffen daraus ziehen kann. Ne?
Ja. Total. Ja, und ich kann ja echt nur sagen, weil du es gerade ansprichst, ich vermeide diese Leuchtturmprojekte. Ne? Ich meine, Dynamic Pricing verhältnismäßig, klar, ein Aufwand, aber verhältnismäßig einfach einzuführen und nur punktuell, das ist viel, viel besser, als du machst so ein riesen Projekt drauf, tanzt da den Zirkus und sagst so, das wird die Firma verändern, aber das ist immer nur die Innenansicht, weil draußen am Markt stehen ganz viele schon von diesen Leuchttürmen und die leuchten alle nicht mehr so. Und manche werden auch schon wieder abgetragen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann verbrennst und dann launchst es und dann fliegt es nicht und dann kommen wieder die ganzen reaktionären Kräfte, das hab ich hier schon immer gesagt. Die Chance viel ja lieber punktuell einzelne Dinge nehmen und die Ängste in mein Bauchgefühl über Jahrzehnte ausgeprägt ernst nehmen und sagen, okay, lass uns nur das mal testweise machen und dann guck mal, wie dir das helfen kann. Du kannst deine Arbeit schneller und besser machen, als du es vorher gemacht hast. Und dann fallen halt so ein paar Dinge. Und was ich halt auch echt sagen kann, ey, du musst Transparenz schaffen in den Lösungen. Wenn du qualitativ, guck mal, das muss man doch sehen, dass das sinnvoll ist, dann hast du schon verloren. Oder wenn du denkst, nur was dir in der Dusche kam oder auf der Toilette, bewegt sich irgendeine Firma, keiner macht das. Keiner macht das. Sondern du musst ganz bewusst sagen, auch in der Lösungsfindung ist transparent. Ne? Wir haben ja gesagt, definiere die Herausforderung und sagst du, guck mal, Martin, du hast mir doch diese Herausforderung gegeben. Guck mal, wir sind mal rausgegangen in andere Branchen und haben überlegt, die Herausforderung, die du hochpriorisiert, wir hat das heute schon mega geil gemacht. Und guck mal, wir haben diese 3, 4 Unternehmen gefunden, die machen das großartig. Und das haben wir von denen gelernt und so würden wir das für uns adaptieren. Das ist 100-mal besser, als wenn du irgendwie sagst, guck mal, hier, geile Idee, bin ich nicht ein cooler Hecht. Sondern du musst echt deine Quellen, du musst du offenlegen. Weil sonst reißt du da nichts, weil die Leute denken sonst, auf ein Bauchgefühl von meinem Kollegen, allein verlasse ich mich nicht, das ist mir alles zu risky, ne? Mach ich nicht.
Ja, und ich meine, viele sitzen natürlich vor ihren eigenen Organisationen und sagen, ja, ich kriege hier aber gar nicht die Impulse und mein Beirat oder Aufsichtsrat ist noch ahnungsloser als ich, weil die sind noch undigitaler, als ich jemals sein kann. Das ist ja eine Realität so und das wird ja nach oben eigentlich tendenziell schlechter als besser. Und da ist sicherlich auch ein sehr, sehr praktischer Weg über die, ich geht gar nicht um die Formalie dahinter, aber diese digitalen Beiräte, Sparringspartner, Sounding Boards, wie immer du es nennen willst, du brauchst Leute, wenn du sie innen nicht hast, hol sie von außen rein, die mit dir sich da hinsetzen und solche Impulse gemeinsam entwickeln. Und diese Themen, diese, ich sag mal, ja, diese Testballons, diese Proof-of-Concept-Themen, die zumindest dann von außen unterstützt mit in die Organisation bringen. Und genau wie du sagst, ne, man muss einfach mal anfangen. Ersten Schritt gehen, sich von außen Schwung reinholen und dann innen drin irgendwie die Allianz der Willigen finden. Dann kriegt man auch relativ träge Organisationen über Zeit, glaube ich, nochmal auf Speed gedreht und für die Zukunft besser aufgestellt. Ne?
Oh, und guck mal, schau mal, Stefan, dann kommt wieder ein Fax rein. Ich muss jetzt hier mal kurz weitermachen.
Alles klar.